Wir sind ja in dem spannenden Thema rein, Real Life Stories. Das heisst nichts anderes als echte Lebensgeschichten. Und da können alle von uns mitreden, weil auch du bist eine Real Life Story. Und auch du hast einiges zu erzählen, was Gott mit deinem Leben schon gemacht hat. Heute wollen wir über Rahab reden. Und Rahab steht für eine ganz, ganz außergewöhnlich spannende Person, die aber im Grunde genommen jedem von uns rein aussteckt. Und was bei ihr außergewöhnlich ist, sie hat durch eine Entscheidung, durch eine simple und einfache Entscheidung an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben, ihr Leben und das Leben von so vielen Menschen komplett umgedreht und zum Positiven verändert. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass Gott von dir das Gleiche auch möchte, oder noch besser gesagt, er bietet es dir an. Immer wieder wirst du in deinem Leben an gewissen Schlüsselpunkten vorbeikommen, wo dir die Möglichkeit geben, mit einer Gott gewollten und Gott gefälligen Entscheidung deinem Leben einmal einen enormen Aufwind geben und dann sagen sie für dich selber, für dein Umfeld und für deine Nachkommen. Wir werden nochmal ganz bewusst beten zum Start, zum Einstieg in die Rahab-Geschichte, dass Gott ganz besonders zu dir redet. Viele von euch stehen aktuell vor einer Entscheidung. Und sind wirklich hungrig. Was sagt er jetzt? Gibt er mir ein paar, drei Punkte? Drei, vier Punkte, finde ich, kann einen Entscheid treffen. Andere finden, nein, in meinem Leben gibt es nichts zu entscheiden. Aber Gott findet, Moment mal, schau mal an. Ich könnte noch zwei, drei Punkte sagen, wo du dich sollst entscheiden. Öffnen wir uns fürs Reden vom Heiligen Geist. Weil ich habe schon gesagt, hey, so ein schönes Wetter heute. Genial, wirklich. Ich hätte fast einen Motorenschaden gehabt auf der Autobahn. Es hätte einen Vor- und einen Nachteil gehabt. Das Wetter wäre hervorragend gewesen. Nachteil, ich wäre nicht da. Und ich möchte dir gratulieren, dass du da angekommen bist. Vielleicht hast du gerungen, soll ich Berge, soll ich Tombase? Und du bist da. Und der Herr wird dich für das segnen. Halleluja. Jesus Christus, ich danke dir für alle Menschen, die heute Morgen da sind und die Botschaft hören, Rahab, die Kraft der Entscheidung. Ich bitte nicht nur für die Leute, die in der Homebase sind, sondern für alle, die das zuhause hören, online, die das unterwegs hören, die das in einer Hoffnung oder sogar in einer Verzweiflung, in einer Suche hören zu dir, Gott. Danke, dass du redest, Jesus Christus. Und danke, dass deine Botschaft auferbauend ist, deine Worte tun gut, deine Lösungen sind praktikabel und dein Wille ist best für unser Leben. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du in der ganzen Fülle in uns hineinwohnst und heute Morgen mit deinen liebenden, aber auch korrigierenden Worten, wenn nötig, in unser Leben hineinredest. Amen. Der Rahab wohnt oder hat gewohnt in Jericho. Und Jericho ist ganz, ganz eine besondere Stadt. Jericho ist nämlich 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Aber es ist nicht nur das. Sie ist auch die älteste Stadt, eine der ältesten Städte. Es geht 8000 Jahre zurück, bis man die ersten Siedlungen findet, wo man schon die ersten Siedlungen gefunden hat in Jericho. Jericho ist hat einen Übernamen. Sie heisst die Palmstadt und sie ist an einer Handelsstraße gelegen, an einer sehr wichtigen Handelsstraße, wo sehr viele Leute immer wieder vorbeigekommen sind. Also eigentlich ein sehr guter Platz für die Rahab, die Prostituierte. Was gibt es sonst noch zu sagen zu den Jericho? Gut, Jericho liegt rund 30 Kilometer östlich von Jerusalem. Und im Jahr 1230 vor Jesus' Geburt hat in Jericho, in der Nähe oder sogar in der Stadt Mur, eine junge Frau gewohnt mit dem Namen Rahab. Und die junge Frau, Rahab, die hat einen Beruf gehabt, wie Millionen andere Frauen auf dieser Welt. Zu damaliger Zeit und auch heute. Sie war eine Prostituierte. Sie hat ihren Körper verkauft gegen Sex. Prostitution gibt es, seit der Mensch sich von Gott abgekoppelt hat. Es ist in der Bibel nicht genau erwähnt, wann das angefangen hat, aber das wird schon ziemlich bald angefangen haben, nachdem der Mensch aus dem Paradies rausgelaufen ist. Es ist eine sehr schlimme Art der Ausbeutung, Prostitution. Allein in Zürich gibt es rund 4'000 Frauen und sie werden immer jünger. Und gerade bei uns hier im Langstrassenquartier ist es echt schockierend, wenn du durch die Strasse läufst und junge Frauen siehst, 16, 17, 18, wo du ganz genau weißt, es war nicht ihre Wahl gewesen, sie sind gezwungen worden, hinter ihrer steht das Netzwerk von Menschenhandel und ihr Leben wird einfach auspresst wie eine Zitrone. Aber hinter diesen rund 4'000 Prostituierten, die man noch nicht mal weiss, wie viele das sind, stehen ja weiss ich, wie viel freier. Oder? Und diese Zahl konnte ich nicht herausfinden. Weil über das reden wir ja gar nicht. Wir reden nur über die Prostituierten. Und ich sage mal Faktor 10, wahrscheinlich liege ich viel zu tief. Also da ist eine riesige Sache und da sind enorm viele Menschen involviert, dass ich denke, da müssen wir uns wirklich auch ganz kurz am Anfang fragen, was sagt überhaupt die Bibel zu Prostitution oder zu den Prostituierten? Und es gibt zwei Punkte. Erstens mal, Jesus liebt die Prostituierten ganz besonders. Er wird ein Freund genannt von den Zöllner, den damaligen Bankers, den Abzocker. Jesus, der Freund der Abzocker und Jesus, der Freund der Prostituierten. Hallo? Bist du der Freund der Abzocker? Nein. Bist du der Freund der Prostituierten? Ja, vielleicht, weil du weißt, Jesus hat es gemacht. Du siehst, Jesus hat so einen weiten Horizont und er sprengt jedes Schema. Jesus ist der Freund der Prostituierten und wenn du das Neue Testament liest, dann merkst du, dass Jesus ganz eine besondere Liebe hat für die Frauen, die in die Fallen hineingekommen sind. Und einige Frauen sind ausgestiegen aus der Prostitution dazumals und sind mit Jesus dann durchs Land gezogen, sind Jüngerinnen von ihm geworden. Das könnt ihr im Lukas-Evangelium lesen. Eine Vielzahl von Frauen ist mit ihm mitgezogen, Maria Magdalena zum Beispiel, und sind frei geworden und sind in ihren Plan hineingekommen von Gott und sind Freunde gewesen, Freundinnen von Jesus Christus. In einem brüderlichen, schwesterlichen Sinn. Zweitens warnt die Bibel ausdrücklich vor den Folgen von Prostitution. 1. Korinther 6, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch will ich mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig. Doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehört? Darf da ein Mann seinen Körper, der durch Christus gehört, mit einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zur Einheit. Wer aber zu dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz. Ich bitte um ein kleines Nasentuch, ein Tempo oder etwas. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz, wenn man von Prostitution redet. Danke vielmals. Dann geht es nicht darum, in erster Linie, dass Gott dagegen ist, dass Frauen ihren Körper verkaufen und so vielleicht ihre letzte Chance für ein Auskommen haben, wie sie es anschauen oder wie es Gesellschaft ihnen gibt, sondern es geht darum, dass es gegen das siebte Gebot verstößt. Du sollst nicht Ehe brechen. Oder anders gesagt, du wirst nicht Ehe brechen. Und an dieser Stelle kann ich euch einen genialen Preach empfehlen vom Leo Bicker, den er etwa vor 2 Wochen gehabt hat. Wo er darüber redet, Sex außerhalb der Ehe. Es ist in der Korinther-Serie, die sie im ICF gerade haben. Hört dort rein, kann ich euch empfehlen. Und er sagt jetzt sehr treffend, dass die 10 Gebote und gerade das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen oder wirst nicht Ehe brechen, bedeutet nicht, wie wir es verstehen, dass wir nicht fremdgehen und unsere Frau betrügen, sondern es bedeutet, dass es keinen Sex soll geben außerhalb der Ehe. Das betrifft selbstverständlich auch die Singles. Jetzt warum? Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht, eben nicht nur Prostitution. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder? Und das ist das grosse Problem, dass die Frauen und die Männer, die sich in das Vergnügen hineintauchen und sexuelle Beziehungen haben außerhalb der Ehe, also nicht mit ihrem Ehepartner, verlieren sich selber. Sie verlieren ein Stück von ihrer Seele und sehr oft wird eben auch der Körper dann beeinträchtigt. Und Rahab war eine Prostituierte in Jericho. Und hört ihre Geschichte an. Josua 2. Wir haben hier eine Karte, dass ihr euch ein zurechtfinden könnt, wo wir stehen, geografisch. Das Volk Israel kommt aus Ägypten, war in der Wüste, der Mose ist gestorben und der Josua, sein Nachfolger, ist der neue Befehlshaber über dem Volk. Und das Volk hat ihm Treue geschworen. Es geht darum, dass Josua das verheißene Land jetzt einnimmt, das von fremden Völkern besetzt ist, und dann seinem eigenen Volk austeilt. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Das sehen wir auf der Karte. Er wies sie an, erkundete das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Weil das war das Zentrum, hat eine enorm dicke Mauer, die Stadt. Wer Jericho hatte, hat die ganze Umgebung gehabt. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Ah, tun euch das einmal reinziehen. Merkt euch das mal und stellt euch ein paar Fragen. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, ah, der hat sich gerade gespannt, das hat mit dieser Frau zu tun, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind, sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete. Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Rahab lügt vor der Grad. Zieht euch das einmal rein. Stellt euch ein paar Fragen. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einige Flachsbündel versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagt sie. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr in Shihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister, so wie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in der Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch 3 Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind und zieht dann weiter. Unser Versprechen, das du uns mit unserem Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hole außerdem deinem Vater, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern und all deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist dafür selbst verantwortlich. Verrätst du uns jedoch, sind wir nicht mehr an unseren Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie an das Fenster. Die Spione wanderten ins Bergtal hinein und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger nach erfolgloser Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die Kundschafter aus den Bergen herab, überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josua, dem Sohn von Nun, und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie, und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Sehr coole Geschichte. Sehr coole Geschichte. Erste Frage. Warum sind die Spione bei der Rahab gelandet? Ist es so gewesen, dass sie nach dieser Mission, sie sind ja dann von Schittim übergegangen, über den Jordan, ist nicht beschrieben, wie sie das gemacht haben, irgendwo ein bisschen ausgelaugt gewesen sind und gedacht haben, jetzt brauchen wir wirklich mal ein bisschen Entspannung. und sind bei der Rab gelandet und haben übernachtet. Am Anfang habe ich das geglaubt. Ich dachte, irgendwo, es passt doch noch. Die Bibel ist so ein ehrliches Buch, weißt du. Versucht nicht Fehler zuzudecken, sondern versucht Fehler zu kommunizieren, damit wir daraus lernen können. Aber ich bin zum Schluss gekommen, nein, ich bin ganz sicher, dass es einen anderen Grund hätte müssen haben. Die beiden Spionen, die Kundschaft, die Josua ausgesendet hat, da bin ich der Überzeugung, hat er die besten Männer gesendet. Er hat Männer von seinem Vertrauen ausgesendet, Männer, die er schon jahrelang beobachtet hat, die einen Charakter haben, die eine Fähigkeit haben, die Aufgabe gut zu erfüllen, weil er ist ja selber auch ein Kundschafter gewesen, dazumals. Und er weiss, wie es ist, mit Kundschaftern zusammen zu sein, die keinen Glauben haben. Also wird er die besten Leute ausgesendet haben, und trotzdem sind sie bei der prostituierten Rahab gelandet. Und jetzt wird es spannend. Das sind heilige Männer unterwegs in einer heiligen Mission, geführt und geleitet von einem heiligen Gott. Und sie landen ausgerechnet bei der Rahab, bei der Prostituierten, die ihr Zimmerli in der Stadtmauer hat. Warum? Weil Gott immer den Menschen sucht, der offen ist. Und ich habe das Zitat aufgeschrieben. Es ist von mir, darum hat es keinen Namen. Sonst schreibt mir ja irgendwie Van Gogh an oder etwas. Ja, wo habe ich es jetzt denn? Jetzt habe ich eben, meine Kinder würden sagen, etwas stinkt da, etwas schmeckt nicht gut. Selbstlob. Schaue die Menschen nicht an für das, was sie sind, sondern für das, was sie für Gott sein können. Das ist die wichtige Lektion, die wir lernen von diesen Kundschaftern. Dass sie bei der Rahab gelandet sind, dass sie sich führen lassen vom Heiligen Geist und schlussendlich bei der Person gelandet sind, die Gott für sie vorbereitet hat. Alle anderen hätten sie getötet und sie hätten ihren Auftrag nicht wahrnehmen können. Du weisst nie, was hinter dieser Person steht, wo Gott dich anführt. Es kann sein, dass die Menschen um dich herum äußerlich völlig eine andere Erscheinung, völlig ein anderes Statement haben, völlig eine andere Botschaft ausstrahlen, wie zum Beispiel eine Prostituierte, als dass sie offen wären für Gott. Aber Gott sieht ins Innere der Herzen. Und darum sind wir Christen aufgefordert, alle Menschen zu ehren. Alle Menschen hochzuachten. Weil du weisst nicht, vielleicht hast du die nächste Rahab vor dir. Vielleicht sitzt sie dir gerade gegenüber am Arbeitsplatz. Genau die Person, die du verachtest, weil sie immer im Ausgang ist und von ihren Männergeschichten erzählt. Vielleicht wohnt sie dir gegenüber in deiner Wohnung, in deinem Block, wo du wohnst. Vielleicht siehst du sie immer auf der Straße. Vielleicht ist Rahab auch ein Mann. Aber Gott kennt sie. Zweite Frage, die ich noch gestellt habe, auch wegen dem Lügen. Das finde ich eben auch cool. Die Rahab hat den Vater gerade gelogen. Und Gott hat sie nicht kritisiert für das. Ich sehe keine Rügen für das. Und wenn du gelogen hast, gehst du von der Stadtmauer ab und bist tot. Schau, was Gott ehrt, ist, dass du mit deinen Möglichkeiten und mit deinem Horizont, den du hast, ihm dienst. Und wenn eine Prostituierte zu dem Punkt kommt, dass sie als Einzige von einer ganzen Stadt erkennt, hallo, jetzt kommt der lebendige Gott, hat sie aber auch noch das Vorleben, wird Lügen wird für sie nicht ungewohnt gewesen sein, vielleicht in dieser Kultur sowieso etwas, was zum guten Ton gehört hat ab und zu, hat sie halt die Lüge noch reingebrochen. Das bedeutet nicht, wir werden noch von der Rahab später hören, dass 20 Jahre später, wenn sie wieder gelogen hat, dass es immer noch gut war. Aber Gott ist so gnädig und so liebevoll, dass er sogar die kurzen und die stumpfen Schwerter berücksichtigt, die du brauchst zum Kämpfen, wenn du nicht besser weißt. Und darum ist nicht einmal die Lüge von der Rahab angeklagt worden, sondern die Rahab wird sehr gelobt. Ich werde mit euch über drei Punkte reden, punkto Entscheidungen. Deine Entscheidungen beeinflussen viele Menschen. Erstens dich selber, zweitens dein Umfeld und drittens deine Nachkommen. Wenn du heute Morgen aus der Homebase rausläufst und ein Gefühl dafür bekommst, wie wichtig dass deine Entscheidungen sind, wie viel du kannst lenken, wie viel du kannst bewegen und wie viel du kannst beeinflussen durch deine Entscheidungen, dann ist das Ziel von Gott erfüllt heute Morgen. Dass er dir zeigen kann, wie wichtig deine Entscheidungen sind. Du bist das Produkt von deinen eigenen Entscheidungen. Was ihr da vorne on stage seht, ist der HJ in der Zwischenbilanz mit 39 das Produkt von meinen eigenen Entscheidungen. Klar hat es Umstände in meinem Leben gehabt. Klar hatte ich andere Voraussetzungen als du, als du auf die Welt gekommen bist. Aber letztendlich konnte ich Entscheidungen treffen. Und was ihr heute seht, ist das Resultat von sehr vielen Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe. Und so auch du. Du bist eine Zwischenbilanz von deinem Leben, das Produkt von deinen eigenen Entscheidungen. Und ich wünsche dir, dass du glücklich bist, wenn du die Zwischenbilanz anschaust. Weil das ist Gottes Wille. Als ich ein Kind war, hatte es zwei Sachen, wo ich Angst hatte davor. Wirklich Angst. Es ist so weit gegangen, dass ich eigentlich das verdrängt habe und gar nicht daran gedacht habe. Das Erste war, wenn meine Mutter Klavier gespielt hat. Dann hat sie ihre Noten aufgemacht, auf den Notenständer gelegt, schaut mit ihren Augen auf die Noten und spielt mit ihren Händen eine wunderschöne Melodie. Und ich dachte, das ist doch gar nicht möglich. Wie kann sie die Linie und die Punkte umwandeln in eine Melodie? Und ich habe natürlich immer gedacht, hey, eines Tages bin ich erwachsen und dann sollte ich vielleicht Klavier spielen. Und das hat mir Angst gemacht. Übrigens, ich kann bis heute nicht Noten lesen. Darum hat ja Gott auch noch Akkorde erfunden. Und Improvisation. Das Zweite, was fast schlimmer war, es war für mich als Kind unbegreiflich, wie Erwachsene haben ein riesen Blatt Papier anschauen, genannt Zeitung, mit x-tausend kleinen Zeichen drauf, wir durcheinander gewischelt, stundenlang schauen sie hin, und nachher wissen sie mehr als vorher. Für mich als Kind eine der grösseren Bedrohungen, weil ich gewusst habe, eines Tages werde ich erwachsen und dann sollte ich das auch können. Es war für mich wirklich nicht aufzuschlüsseln, wie das passieren könnte. Ich bin dann in die Schule gekommen, übrigens, ich kann heute lesen. Und dann ist der nächste Challenge gekommen. Mein Vater hat gesagt, Sohn, zwei Sachen sind wichtig im Leben. Die Autoprüfung und das Zehnfingersystem. Bin ich in der dritten Sek dann gewesen und habe mich angemeldet als Zehnfingersystem-Kürzli. Auch dort hatte ich eigentlich wieder die ähnliche Panik gehabt. Und wenn ich zum Beispiel den Matthias Faes anschaue, unseren Backoffice-Chef, wie der mit seinen geschmeidigen Fingern auf dieser Tastatur rumflitzen kann. Und übrigens hat über 90 Knöpfe auf meiner Tastatur. Über 90 Knöpfe, oder? Und du musst die richtigen drücken, dass es nachher irgendetwas Sinn macht. Und wenn er da durchfahren kann und noch reden dabei und am Schluss schreibt er einen wunderbaren Text. Das ist für mich wirklich eine Bedrohung. Ich war dann in diesem Kurs und man hat ja dann die Tasten abgeklebt mit verschiedenen Farben und gute Musik gelesen. Das hat mich sehr interessiert. Und irgendwo bin ich dann vom System Gaddafi, kennt ihr? All 10 Minuten einen Anschlag. Habe ich dann gewechselt zum Zehnfingersystem. Bin aber noch nicht so gut drin. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, du kannst dein Leben vergleichen mit einer Schreibmaschinentastatur oder mit einer Computertastatur. Du hast 90 Knöpfe und mit Umschalttasten vielleicht 180. Und der Trick ist, dass du die richtig bedienst. Dass du die richtigen Entscheidungen triffst, damit du mit diesen verschiedenen Zeichen, wo fast alles möglich ist auf dieser Welt, schlussendlich einen Text, eine Lebensgeschichte hast, wo du sagst, Hammer, genau so habe ich es wollen. Noch besser natürlich, wenn du einen Ghostwriter hast. Einen, der für dich da schreibt. Und das bietet sich an. Das ist einfach ein Sidetrack. Der Heilige Geist. Noch besser, wenn du dich schreiben lässt. Was ich dir will sagen ist, so wie es du heute möglich machst, so wie die meisten von uns, muss ich sagen, mal alle, fähig sind, einen Brief zu schreiben, auf der Schreibmaschine, auf dem Computer. So hat dich Gott auch befähigt, die richtigen Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Damit du bildlich gesehen nicht Kriegserklärungen schreibst und Scheidungsurkunden und sonst irgendwelche bedrohliche Sachen und schmutzige Geschichten. Sondern dass dein Leben, sagen wir mal, ein Krimi, eine Actiongeschichte für Gott ist. Oder ein Psalm, ein Gedicht für Gott. Oder sogar eine Liebesgeschichte. Um das geht es. Deine Entscheidungen beeinflussen dich selber. Gott hat dich so geschaffen, uns alle, dass wir uns entscheiden können. Und deine Entscheidungen sind Saatgut von deinem Leben. Es ist Saatgut von deinem Leben. Tagtäglich triffst du Entscheidungen und du kannst dir überlegen, das sind Sämli, die du aussähst in dein eigenes Leben und ins Leben deiner Mitmenschen. Und deine Entscheidungen werden eine Konsequenz haben. Du bist nicht wirkungslos. Wenn du Ja sagst, hat es eine andere Konsequenz, als wenn du Nein sagst. Wenn du grün wählst, nicht politisch, hat es eine andere Konsequenz, als wenn du gel wählst. Ist extrem. Aber du bist gemacht und berufen zum Entscheiden. In der Bibel treffen wir es immer wieder an. Als ein Beispiel sagt Gott im 5. Mose 30, nachdem er Fluch und Segen dargelegt hat, nachdem er dir erklärt hat, wie dein Leben aussehen kann, wenn du dich positiv oder negativ für Gott entscheidest. Da sagt der Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, wählt das Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und wenn ihr etwas zum Schreiben habt, schreibt das auf. Gott hat mir einen Entscheidungshorizont gegeben. Ich kann mein Leben beeinflussen. Zweitens. Oh. Nein, gehen wir zurück zu der Rahab natürlich. Die Rahab hat sich ja entschieden. Sie hat sich entschieden, ihre Entscheidung ist darin gelegen, dass sie die Bedrohung, die Armee, die aufmarschiert ist gegen die Stadt, und du musst dir vorstellen, die Rahab lebt in Jericho, wie die anderen, vielleicht 7-8'000 Leute, heute haben es 25'000 Einwohner, damals ein bisschen weniger gehabt, lebt in Jericho, hat die Kunde, hey, zwei Völker sind schon vernichtet, jetzt stehen sie vor der Tür, jetzt kommen sie zu uns. Sie war im gleichen Boot gewesen wie alle anderen. Aber sie hat die Entscheidung getroffen, dass sie erkannt hat, dass das Volk nicht einfach grundlos auf Jericho kommt, sondern dass das Volk Vertretung ist vom lebendigen Gott, vom Schöpfer und von Himmel und Erde. Und sie war die Einzige in Jericho, die das erkannt hat. Die anderen haben das nicht gesehen. Und ihre Entscheidung hat darin bestanden, dass sie sich dem Gott anschliessen will. Das war ihre weise Entscheidung. Wir lesen von der Hure Rahab noch einige Mal in der Bibel. Dreimal im Neuen Testament kommt sie vor. Erstens in Matthäus 1,5. Der Boas, Sohn der Rahab, hat den Obed gezeugt und den Obed den Jesse. Und jetzt gehen wir auf die nächste Folie. Jetzt schauen wir den Stammbaum von der Rahab an. Die Rahab hat offensichtlich, nachdem Jericho erobert worden ist, geheiratet. Darum weiss ich auch, dass sie ausgestiegen ist aus der Prostitution, dass sie ihre Schlüsse daraus gezogen hat und umgekehrt ist. Und sie hat einen Salmon geheiratet, einen Israelit. Und zusammen haben sie ein Kind gehabt. Und ein Sohn ist geboren mit dem Namen Obed. Der Obed hat wieder ein Kind gehabt. Und der Name von seinem Sohn hat geheißen Boas. Wem sagt der Name Boas schon etwas? Lesen wir mal das Buch Ruth. Ich habe es gelesen vor zwei Tagen, wir sind wirklich Tränen geflossen. Es ist ein Buch, das Güte und Gnädigkeit von Gott herausstellt, wie fast nichts anderes. Absolut gewaltig. Der Boas hat einen Sohn gehabt und hat Jesse geheissen. Wem sagt der Name Jesse etwas? Der Jesse hat einen Sohn gehabt, der hat David geheissen. Mit anderen Worten, die Rahab ist Urgroßmutter von König David geworden. Was für eine dramatische Wende! Von dieser Frau, die in der Stadt nur von Jericho ein kleines Studio hatte, mit einem roten Lämpchen vorne dran, und sich missbrauchen lassen hat, tagtäglich vom Mann. Sie ist Urgroßmutter geworden vom König David, und der König David ist ein direkter Vorfahr von Jesus Christus. Und den Stammbaum könnt ihr nachlesen in Matthäus 1,5. Sie hat es geschafft, die Top 10. Gehen wir nochmal zurück. Dann im Hebräer 11,13 wird sie dargestellt, nur weil die Diener Rahab Gott vertraute und die Kundschafter Israels freundlich aufnahm, das war ihre Tat, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner Jerichos, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Da wird sie rausgestrichen als eine, die Zeichen der Zeit erkannt hat und auf Gott gesetzt hat. Jakobus 2,25. Auch die Diener Rahab ist dafür ein Beispiel, sie wurde von Gott gerettet, weil sie in Jericho die Kundschafter der Israeliten vor den Soldaten des feindlichen Königs versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht ermöglichte. Und da steht in dem Zusammenhang, wo der Jakobus sagt, schau, dein Glaube, wenn du einfach sagst, ich glaube, aber du handelst nicht, dann ist es eigentlich mausetot. Und um das Beispiel zu unterstreichen, dass zum Glauben, zum Gläubigen auch die entsprechenden Taten gehören, bringt er die Hure Rahab ins Spiel. Ist es nicht der Hammer, was Gott aus dieser Rahab rausgeholt hat? Ich habe es mit Anita besprochen und sie hat gesagt, sie glaube, dass der Plan für die Rahab gar nicht gewesen sei, dass sie Prostituierte geworden wäre. Sie glaube, dass Gott sie schon vorher angesprochen hat und gesucht hat, aber dass sie damals die richtige Entscheidung nicht gefunden hat. Kann sein. Finde ich extrem coole Beschreibung und Erklärung und macht total Sinn. Macht Sinn für jeden von uns, der in einer Rahab-Situation steckt und Gott ihr eine zweite Chance gibt, heute die richtige Entscheidung zu treffen. Gehen wir wieder zurück zur Aufstellung. Also, habe ich euch dargelegt, deine Entscheidungen beeinflussen viele Menschen. Erstens mal dich selber. Zweitens dein Umfeld. Am Beispiel von der Rahab siehst du, dass sie nicht nur sich selber gerettet hat, sondern dass sie ihre ganze Verwandtschaft am Leben bleibt. Sie hat Dutzende und Hunderte von Menschen gerettet, weil diese Menschen haben ja dann auch wieder nachgekommen gehabt. Und es ist absolut gewaltig und wird oft unterschätzt, was du für eine Kraft hast von der Entscheidung in deinem nächsten persönlichen Umfeld. Ich habe, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, habe ich in Lausanne gewohnt. Und es ist sehr witzig, weil mir gerade vorher jemand einen Gruß gesagt hat von dem damaligen Jugendherbergen oder Jugendwohnheimleiter, wo ich gewohnt habe. Die Person ist heute da. Und ich war knapp 19 gsi, bin zum Glauben gekommen, habe Zürich verlassen, bin auf Lausanne gegangen. Und mein einziger Wunsch war, Herr, wenn ich nur eine Woche lang nicht könnte sündigen könnte, nur eine Woche deinen Willen könnte tun, ich weiss, der Erweckung würde ausbrechen. Und darum habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Um mich irgendwo ein bisschen nageln. Selbstverständlich habe ich es nicht eine Woche lang geschafft. Aber ich kann euch sagen, es hat mehrere Tage gegeben hintereinander, wo ich am Abend ins Bett gegangen bin. In allem habe ich deinen Willen tun, Herr. Danke hast du mir Kraft gegeben. Ich bin mir kein Sündbewusst und die Unbewussten wäsch mich rein. Und ich habe aufgeschrieben und ich habe Tagebuch geführt, Listen geführt. Über meine Schuld, weil ich vor Gott seinen Willen tun. Und ich kann euch sagen, die Tage von dem absolut gehorsamen Wandel mit Gott, von dieser Genauigkeit mit Jesus, die haben dramatische Auswirkungen auf mein Umfeld. Dramatische Auswirkungen. Da sind Sachen passiert, einfach durch mein Bauern-Dasein. Durch mein Bauern-Erscheinen in einer Gruppe oder etwas sagen, dort etwas sagen, dort etwas sagen. Da sind Sachen aufgebrochen. Wenn ein Mensch mit Gott läuft, hat er dramatische Sachen auswirken. Ich vergleiche es eigentlich so, wenn du im Raum inne bist. Manchmal merkt man das gar nicht. Wenn du im Raum inne bist und ein Mensch hat zum Beispiel ein feines Parfüm und die Person läuft raus, dann bleibt der Duft von dieser Person im Raum inne. Ein paar Minuten. Und so ist es auch bei dir. Wo immer du bist, wo immer du reingehst, wo immer du mit Menschen in Kontakt bist, wenn du dort wieder rausgehst, bleibt etwas von dir zurück. Es bleibt dein Duft zurück. Und selbst der Duft hat noch eine Wirkung. Du hast eine gewaltige, gewaltige Kraft, dein Umfeld zu beeinflussen. Und auch eine Verantwortung. Mehr als du meinst. Der nächste Punkt. Deine Nachkommen. Deine Entscheidungen beeinflussen sogar deine Nachkommen. Wenn du die Gegenwart von einem Menschen beeinflusst, so beeinflusst du gleichzeitig die Zukunft von Tausenden von Menschen. Wenn du jemanden zu Jesus Christus führen tust, dann ist die Person nachher ein Leben lang unterwegs als Zeuge von Jesus Christus. Vielleicht hast du die Person nur einmal gesehen auf der Straße und das Evangelium erklärt, vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der nachher wegzügelt oder sonst irgendetwas. Aber Jesus lebt weiter in dieser Person. Und je mehr Menschen du mit Jesus Christus vertraut machst, desto grösser wird dein Einfluss. Und es ist eine gewaltige Möglichkeit, die Welt zu beeinflussen. Indem, dass du, wie es der Body mal so gut gesagt hat, ein Zeuge bist für Jesus Christus und einfach davon erzählst, was dir passiert ist. Nicht mehr und nicht weniger. Was Gott dir bedeutet, was Jesus dir bedeutet, was er mit deinem Leben gemacht hat, wo du wärst, wenn du Gott heute nicht hättest. Fang an, darüber zu reden. Fang an, Menschen einladen in die Celebration, in dein Power-Team, in dein Zuhause. Teil deine Erfahrungen mit Jesus Christus. Und du wirst viele, viele Nachkommen haben. Du wirst viele Nachkommen haben. Rahab hat ihre ganze Familie auf Kurs gebracht und hat sie in den Stammfan von Jesus Christus gebracht. Und ihre Erwähnung in der Bibel inspiriert heute immer noch Millionen von Menschen. In der Bibel wirst du es nicht mehr schaffen. In Stammbaum von Jesus, das ist auch schon gelaufen. Aber es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, wo Gott vorgesehen hat, wo dein Name erscheint, zum Segen für viele andere Menschen. Schau dir mal mich an. Ich bin wirklich ein kleiner Fisch. Ich bin gerade am letzten Mittwoch, am letzten Donnerstag, war es ein Schlüsselmoment, wo ich im Update ein bisschen mehr davon erzählen werde. Ich mache eine neue Audiobotschaft. Ich werde einfach schreiben, Sie kennen den Hintergrund. Ich mache noch eine Audiobotschaft, aber der Punkt war der, wir waren zusammen, das erste Mal seit, ich weiss nicht, historisch 10, 20, 25 Jahren, sind Pastoren von der einflussreichen Gemeinde in der Stadt Zürich, Schweizer Gemeinden allerdings, international ist noch nicht dabei gewesen, an einen Tisch gehockt. Das war der Hammer gewesen. Mit dem Matthias Theiss, mit dem Leo Bicker, mit dem Stefan Käser, Chrisona Bethel wäre dabei gewesen, hat sich abgemeldet, andere sind dort gewesen. Hammer gewesen. Das sind wirklich die Schweizer, der Schweizer Bereich von der Church Liebe Christi Zürich ist abgebildet gewesen und das wird nicht aufhören. Da wird wirklich etwas Gewaltiges daraus entstehen. Und dann bist du also mit Leuten zusammen, gell? Und dann hörst du Matthias Theiss erzählen, oder? Und du weißt genau, der repräsentiert irgendwie 1000, 2000 Menschen. Und der Leo Bicker mit seinen Gemeindegründungen, ganz Europa, gewaltig. Nicht, dass sie sich als gross würden anschauen, im Gegenteil. Matthias Theiss hat sogar gesagt, er sei eine Mini-Church. Wenn er die Not in dieser Stadt anschaut, sehr sympathisch. Aber nur um zu sagen, ich bin wirklich ein kleiner Fisch. Ein kleiner Fisch. Und trotzdem ist mein Einfluss gewaltig. Nehmen wir schon nur mal meine eigenen Kinder. In dem, dass ich mich für Jesus Christus entschieden habe, mit 19, habe ich die Frau kennengelernt, die Gott für mich wirklich vorgesehen hat im Leben. Habe schon mal einen sauberen Match. 3 Kinder sind entstanden. Und die auch wiederum kennen Jesus Christus. Und sind für sich wieder ein Zeugnis, das rausgeht in die Welt. Ist doch der Hammer. Zu dem Mann rede ich zu euch, wird online gehört, habe persönliche Gespräche, pflege Freundschaften. Mein Einfluss ist extrem. Ein kleiner Fisch. Vielleicht bist du ein grösserer Fisch. Dann ist dein Einfluss noch grösser. Aber sicher ist er nicht kleiner als meine. Du siehst, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, kannst du enorm viel bewegen. Was ist der Schlüssel für gute Entscheidungen? Und da wollen wir jetzt in eine Umsetzung hineinkommen. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug geheizt, dass ihr versteht, dass eure Entscheidungen wichtig sind. Und da habe ich eine Folie vorbereitet. Die Kraft der Entscheidung. Der Zettel wird jetzt verteilt, dann kommen die rüber. Und der rote Strich in der Mitte symbolisiert die Schnur, die Rahab runtergelassen hat. Die karminrote Schnur, wo ein Stück weit symbolisch für das Blut von Jesus, das die ganze Sippe gerettet hat. Und links und rechts hast du je Platz. Und ich möchte dir Gelegenheit geben, dass du heute Entscheidungen triffst. Wir verteilen keinen Schreiber. Es passiert, entweder hast du einen dabei und schreibst etwas auf oder machst es daheim. Aber die Idee dahinter ist, dass du auf der linken Seite von deinem Papier die Sachen merkst und aufschreibst, wo Gott möchte, dass du anpackst. Schau, es gibt Entscheidungen, die werden an dich herangetragen. Du kommst Kündigung über, musst einen neuen Job suchen. Beispiel. Das wird einfach an dich herangetragen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen, die nie ein Mensch an dich herangetragen. Wie es zwischen dir und Gott ist. Wie es im Geheimen stattfindet. Und kein Mensch würde ich auf irgendetwas aufmerksam machen, weil er keine Kenntnis davon hat. Aber Gott weiß es. Und ich spreche vor allem die Entscheidungen an, die nicht so offensichtlich sind, wie soll ich jetzt eine 3- oder eine 4-Zimmer-Wohnung mieten? Soll ich diesen Job annehmen oder soll ich diesen Job annehmen? Die Kriterien, die ich euch nachher gebe, könnt ihr für das auch brauchen. Aber jetzt geht es um die Entscheidungen zwischen dir und Gott. Weil bevor Rahab den grossen Entscheider treffen konnte, dass sie die Kundschafter aufnimmt, hat sie ganz sicher einige kleine Entscheidungen getroffen, wo sie dem Gott von Israel, den sie noch nicht mal kennt hat, Loyalität gezeigt hat. Das wäre für die linke Seite. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was ist in deinem Leben dran und triff einen Entscheid wie Rahab. Und erlebe, wie sich dein Leben dramatisch verändert. erlebe, wie du nochmal neue Flügel bekommst, wie du nochmal neue frische Winde bekommst und wie Gott selber hinter deiner Entscheidung steht. Und dein Leben, ich sage jetzt mal, vergoldet. Vergoldet. Auf der rechten Seite schreibst du Sachen auf, wo du dich entscheidest, loszulassen. Sachen, wo du involviert bist, wo du nicht involviert sein sollst. Entscheide dich dafür und entscheide dich dagegen. Und wenn du die beiden Sachen nicht vertauschst, bist du ein Mensch vom Sagen. Wir wollen uns im Moment Zeit nehmen, dass sich jeder ein bisschen Gedanken machen kann. Und zum Abschluss gebe ich euch dann noch drei Fragen, die euch helfen können, in den Punkten, die ihr selber wisst, die sind jetzt dran, dann wirklich eine Entscheidung zu treffen. Die riesige Chance, die du hast, einfach die Themen, die jetzt aufgekommen sind, bei jedem Einzelnen, verschiedene Themen, die es anzuschauen gibt, die ihr vielleicht jetzt nicht abhandeln könnt, das sind wirklich deine Nuggets. Das ist Gnade von Gott, Bauer, und sagt, hey, schau, in diesem Punkt, lege ich dir heute vor, wähle das Leben, ich möchte dich segnen. Nimm Rahab als Vorbild, wo ausgestiegen ist aus der Prostitution und der Mutter von Israel geworden ist, in der Top 10, Urgroßmutter vom König David, in der direkten Vorfahrenlinie von Jesus Christus. Und Rahab ist ein Mensch wie du und ich. Die Kraft von ihrer Entscheidung hat sich zu dem gemacht, was sie heute ist. Wie sie den Moment erfasst hat, wo Gott zu ihr geredet hat und gesagt hat, ja Herr, ich mache es. Drei Fragen. Wenn ein Thema für dich noch nicht klar ist und du weißt nicht, wie entscheiden, das sind keine Prioritäten, du kannst die Reihenfolge beliebig wählen. Erstens mal, wie würdest du dich selber beraten? Stell dir vor, jemand kommt mit dem Thema, das dich beschäftigt, zu dir. Und du tust den Menschen beraten. Also das ist etwas, wo man wirklich grosse Kraft hat und wo man manchmal gar nicht drauf kommt, dass man ja selber sich könnte beraten könnte. Und dass man sich selber könnte gegenüber sitzen könnte. Und dass man sich selber könnte eine Frage stellen könnte. Du, wie würdest du in dieser Situation handeln? Oder was würdest du einem raten, wo? Ja? Oder wie staunen, wie viel Weisheit in dir drin wohnt? Wenn du dich mal selber beratest. Wenn das nicht langt, dann stell dir die Frage, wie würdest du handeln, wenn Jesus neben dir steht? Oder was würde Jesus tun in dieser Situation? Weniger, was würde Jesus dir raten? Sondern es geht ums Verhalten. Wie würdest du dich verhalten, wenn Jesus Christus neben dir steht, wenn er mit dir kommt in den Tag hinein? Oder wenn es um eine Entscheidung geht, die räumlich weiter weg ist, was würde Jesus sagen dazu? Was würde er handeln? Und drittens, bitte den Heiligen Geist, dass er dir aus dem Wort Gottes Geschichten und Personen in Erinnerung ruft, die in einer ähnlichen Situation gestanden sind wie du. Und lerne von ihnen. Halleluja. Lass uns zusammen beten und ich schlage vor, dass wir aufstehen dafür. Dass wir die Wirkungen von Gott in unserem Leben, die er jetzt auch ausgelöst hat, in dieser letzten halben Stunde, durch die Botschaft, dass die kann einen Niederschlag finden Und dass du das von deinem Leben noch grössere Segensspur auslaufen kannst. Und es ist wirklich gewaltig, weil ihr schaut umeinander und ihr seht Persönlichkeiten und ihr wisst nicht, was Gott genau vorgesehen mit dieser Person. Aber du weißt, für jeden Menschen ist eine Segenslinie vorbereitet. Und das ist unser Ziel, als Church, als Liebe Christi, dass wir in diesen Groove hineinkommen. Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für einfach deine Liebe, wo für mich heute Morgen wieder so klar sichtbar geworden ist. Auch dein Vertrauen an uns, dass du uns so viele Entscheidungen einfach offen lässt, aber uns klar führen willst. Vater, ich danke dir für dein Reden durch deinen Sohn heute Morgen in unsere Herzen hinein, dass du uns gezeigt hast, wo eine Entscheidung dran ist, Sachen in unser Leben zu integrieren oder Sachen loszulassen. Personen zu treffen oder nicht mehr zu treffen, etc. Ich bitte dich jetzt einfach um die göttliche Portion Kraft, die wir brauchen, damit wir überhaupt so leben können, wie es dir gefällt. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du den Himmel öffnest und dein Segen umgüsst. Über jeden, der jetzt einen Schritt gemacht hat, wie Rahab dazumal, wo sogar die Lüge noch toleriert worden ist, weil du ihr ein Herz gespürt hast. Schenk du das Herz von der Rahab, wo dein Wille will tun und schlussendlich ans Ziel kommt. Das Sagen von Gott sei über euch, das Reden von Gott sei in deinem Herz, der Sender sei laut offen und die lydische Stimme in deinem Leben. Und ich proklamiere über dir, du wirst die Stimme von Gott hören und du wirst den Willen von Gott tun. Und du wirst den Segen ernten, den Gott für dich vorbereitet hat. Und du wirst die Spur vom Leben hinterlassen, wo Jesus Christus geplant hat. Und du bist ein Salz und ein Licht in dieser Welt. Halleluja. Und wo du auftauchst, ist wie wenn Jesus selber auftauchen würde. Und seine Güte und seine Freundlichkeit macht sich breit um dich. Du bist gesegnet. Wähl heute das Leben. Amen.